Ja, ich begrüße Sie dann damit zur heutigen Vorlesung. Ich freue mich, dass die Hitze nicht zur völligen Leerung des Hörsaals geführt hat. Es ist ja heute schon die vorletzte Sitzung und will jetzt sozusagen, um zum Schluss zu finden, auf die schwierige Problematik Ethik und Wissenschaften eingehen. Sie werden sehen, warum ich diese Problematik schwierig finde. Aber erstmal gewissermaßen trivial argumentiert vorneweg. Man kann, glaube ich, wenn wir in die Wissenschaftsgeschichte zurückblicken, sich klarmachen, dass es einmal die Erwartung gab, dass mit dem Fortschritt der Wissenschaften ethische Fragen einfacher werden, sich erledigen würden, man nicht triviale Antworten finden würde. Dass es also da einen produktiven und verstärkenden Zusammenhang gab. Diesen will ich heute nachgehen. Erstens will ich die Frage aufwerfen, ob die Einsicht in die Naturalistic Fallacy, dass man aus einem Sein kein Sollen logisch ableiten und damit auch nicht begründen kann, die Bedeutung wissenschaftlichen Wissens für die Ethik aufhebt. Das wird in allen Varianten einer nicht-kognitivistischen Ethik mehr oder minder explizit behauptet. Andererseits, wenn wir uns erinnern, und das geht mindestens auf Platon zurück, die Utopie des exakten Lebens, dass man das lebt, was man als gut weiß, und dies vollständig und möglichst vollkommen, stellt ja Ethik auf Wissen ab. Und jetzt ist die Frage, was ist das für ein Wissen? Hat das mit dem wissenschaftlichen Wissen überhaupt gar nichts zu tun? Das ist doch eine unwahrscheinliche und schwierige Annahme. Ich denke allerdings, wenn wir uns nicht auf diesen Standpunkt der Utopie des exakten Lebens, die nicht berücksichtigt, dass wir Fehler machen, dass wir unsicher sind, dass schwierige Fragen schwer zu entscheiden sind oder vielleicht auch gar nicht, wir dennoch an einer Vorstellung von ethischem Perfektionismus festhalten können, wie sie etwa interessanterweise bei Karl Marx vorliegt, der, wenn wir ihn nach seinen ethischen Vorstellungen befragen, eigentlich die vollständige Entfaltung der Fähigkeiten und Möglichkeiten eines jeden, und das ist eine Definition von ethischer Perfektion, als Zielsetzung formuliert hat. Und ich denke, jedenfalls ein Maß von ethischem Perfektionismus, was mit unserer Fehleranfälligkeit und Ungewissheit verträglich ist, aufzugeben, fällt doch ziemlich schwer. Dann können wir aber nicht sagen, wir können es nur unter einer Voraussetzung sagen, nur unter der Voraussetzung, dass das, was ein vollkommenes, ethisch perfektioniertes, möglichst perfektioniertes Leben ausmacht, gar nichts damit zu tun hat, was ist, sondern nur damit, was zu tun hat, was soll, dann bräuchten wir dafür keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und auch unter der Voraussetzung, die wir etwa bei Hermann Schmitz finden, dass wissenschaftliche Erkenntnisse bloß technische Erkenntnisse sind, die uns nur sagen, wie wir etwas manipulieren können, aber nicht, wie etwas ist und was etwas ist. Aber diese Voraussetzungen halte ich für wenig plausibel. Und wenn Wissenschaften uns also etwas darüber sagen, was etwas ist, wie es funktioniert, und wir dieses Wissen brauchen, um es auch ethisch zu vervollkommnen und dem Ziel eines ethisch vervollkommneten Lebens anzunähern, dann brauchen wir wissenschaftliches Wissen. Ich habe das versucht, dieses Brauchen auf zwei Bereiche zuzuspitzen. Einmal, glaube ich, gehört zu einem unverkürzten Verständnis von begründeter Ethik, dass in ihr Verantwortung für Handlungsfolgen übernommen wird. Es kann nicht einfach egal sein, was aus unseren Handlungen wirklich folgt. Und Sie kennen ja alle den Spruch, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Wenn wir uns nicht darum kümmern, herauszufinden, was die absehbaren Folgen unserer Handlungen sind, dann handeln wir eigentlich verantwortungslos. Und also diese Verantwortung für die Handlungsfolgen verweist uns natürlich darauf, so gut wie möglich zu wissen, was die Handlungsfolgen sein werden. Und dazu brauchen wir wissenschaftliche Erkenntnisse. Also da ist es nun ganz unplausibel anzunehmen, dass dieses ein Sein sei, was sich den Wissenschaften nicht erschließt. Es gibt aber noch eine weitere und oft übersehene Dimension. Das mit den Handlungsfolgen ist, glaube ich, in der ethischen Debatte überall präsent. Es gibt nur ein paar wirklich doktrinäre Ethiker, die das ganz mal sehen. Es gibt nämlich auch die Frage der Handlungsvoraussetzungen. Ich habe, ich glaube, in der letzten Vorlesung schon den Spruch zitiert, über Unmögliches zu Unmöglichem ist niemand verpflichtet. Was ein ganz plausibler ethischer Grundsatz ist. Das heißt, sowohl die objektive als auch die subjektive Lage muss reflektiert werden, bevor wir jemandem eine Verantwortung zurechnen. Es mag ja sein, dass die Lage so war, dass er die Verantwortung hätte übernehmen können, aber er selber war, da stellen sich dann die Beispiele aus der Rechtswissenschaft ein, von Drogen betäubt, die er sich nicht selber eingeflößt hatte, also als Subjekt nicht in der Lage zu handeln. Oder er verfügte gar nicht über die Informationen, die er gebraucht hätte, um situationsadäquat zu handeln und hat das nicht selber zu vertreten, sondern jemand hat ihn vorenthalten, aus kontingenten Gründen hat er sie nicht. Auch dann kann man nicht einfach sagen, da bist du aber trotzdem verantwortlich. Was man in der juristischen Verantwortungslehre nicht kann, kann man in der ethischen dann erst recht nicht. Das heißt, sowohl die Konstitution des Wissens über die Lage, als auch die Konstitution des Subjekts, das dieses Wissen hat und auf dieser Grundlage handelt, ist Bestandteil der Handlungsvoraussetzungen von Verantwortung. Und man kann jetzt sagen, das ist aber ein Bereich, da sind die Wissenschaften schwach auf der Brust, da könnte man manches zu sagen. Aber angesichts gewissermaßen des Standes heutiger Psychotherapeutik, um das mal technisch zu definieren, kann man eigentlich schlechterdings nicht sagen, dass man da gar nichts drüber weiß. Das heißt, auch als Philosoph kann man davon nicht einfach abstrahieren. Das heißt, sowohl subjektiv als auch objektiv muss Verantwortung begründet werden. Und das heißt, sowohl die Subjektivitätsdimension in ihrer Konstitution als auch die gegenständliche Objektivitätsdimension der Dinge und Prozesse sind in ihrer wissenschaftlichen Durchdringung Voraussetzung verantwortlicher ethischer Argumentation und Entscheidung. Das heißt, man kann zwar die Einsicht aufrechterhalten, dass die Naturalistic Fallacy es verbietet, von Sein auf Sollen zu schließen. Aber daraus folgt nicht, dass Wissenschaften für Ethik einfach irrelevant sind. Ja. So, ich will jetzt dieses nochmal vertiefen und will anfangen mit den Voraussetzungen ethischer Verantwortlichkeit als reflexive Fragen an die Wissenschaft. Dann als zweites realistische Lageanalyse und Handlungsfolgenabschätzung. Den Ausdruck gibt es wirklich in der sozusagen technokratischen Sozialwissenschaft. als deliberative Fragen an die Wissenschaften. Wenn wir beraten, dann müssen wir diese Fragen stellen. Ich will etwas versuchen zu sagen über Ethik, Transformation und Aufklärung. Und dann möchte ich eingehen auf die Bedeutung naturwissenschaftlicher Einsichten, die sowohl, würde ich sagen, tradierte Vorurteile darüber, was ist und in welchen, unter welchen Voraussetzungen wir leben, auflösen und aufgelöst haben, als auch zum Teil dazu als Anlass gedient haben, derartige Vorurteile zu erneuern, zu repristinieren, wie man polemisch sagen könnte. Und davon getrennt möchte ich eingehen auf die Problematik der Umkämpftheit der Gesellschaftswissenschaften in ethischen Deliberationen. Sie kennen das alle aus der Ökonomie. Fragen Sie einen Neoliberalen, dann sagt er Ihnen, man muss sparen. Fragen Sie einen Keynesianer, dann sagt er Ihnen, man muss die effektive Nachfrage stärken. Fragen Sie einen Marxisten, dann würde er Ihnen sagen, ja, eigentlich geht es um die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und so weiter und so fort. Also im Wesentlichen, und das ist ja nun kein trivialer Bereich, in wesentlichen Bereichen der Gesellschaftswissenschaften haben wir es mit umkämpften Wissenschaften zu tun. Wir werden noch genauer sehen, inwiefern diese umkämpft sind. Und das ist natürlich für ethische Deliberation. Ne? Was wäre denn eine gute Wirtschaftspolitik, für die man sich als bewusster Bürger einsetzen müsste? Und man kann auch nicht sagen, das klammern wir lieber aus, weil es umstritten ist. Das sind ja Schicksalsfragen. Und Schicksalsfragen auszuklammern, würde dann heißen, dass Ethik völlig zahnlos ist. Und sozusagen zu den wichtigen Fragen gar nichts zu sagen hat. Woraus nicht folgt, dass man einfach diese Umkämpftheit beiseite schieben kann, aber man muss dann Formen finden, wie man unter der Voraussetzung dieser Umkämpftheit tatsächlich argumentieren kann. So, das waren die Themen. Und jetzt komme ich also zur ersten. Ich habe jetzt nochmal gefunden, das ist, finde ich, eine Variante des von mir ausgebuddelten Prinzips de impossibilibus, allerdings eine interessante Variante. Keiner kann anders, als er ist, hat Wolf Singer gesagt, der etwas umstrittene australische Moralphilosoph. Da ist natürlich auffällig, wenn es wäre trivial, keiner kann anders, als er kann. Das wäre so etwa die Impossibilibus. Aber keiner ist anders, als er ist. Das setzt voraus, jede und jeder hat eine substanzielle Identität, die Grenzen seiner Handlungsmöglichkeit definiert. Und zwar intrinsisch. Also nicht, dass ich als Schwarzer 1951 in Florida nicht Bus fahren durfte oder nur in dem Teil, der für Schwarze war. Das ist ja nicht intrinsisch, das hängt mit dem Schwarzsein nicht zusammen, sondern es hängt damit zusammen, dass dort eben eine Art von Apartheid-Regime herrscht. Sondern diese Identität selber definiert, was dieser Mensch kann. Und das ist natürlich ganz schwierig. Das erinnert, muss ich sagen, erst einmal an theologische Vorstellungen von Ethik. Etwa der Unterschied zwischen Menschen, Engeln und Teufeln lässt sich also mit dem, was sie sind, erklären. Engel sind gut, Teufel sind böse, Menschen haben die Wahl zwischen gut und böse. Gut, aber kann man das wirklich auf eine Ethik, die von Menschen handelt und sich an Menschen adressiert, übertragen? Das ist erstmal eine wissenschaftliche Frage. Gibt es Eigenschaften, zum Beispiel Intelligenz, zum Beispiel Aggressivität, zum Beispiel Empathie? Ich habe jetzt nicht willkürlich Beispiele gebildet, sondern, glaube ich, die wichtigsten Beispiele rausgegriffen, die in der Debatte dann angeführt werden, die es abschließend determinieren, dass Menschen sich gut, böse oder sonst wie verhalten. Und ich denke, das kann man nicht. Allerdings muss man aus Singers Diktum herausziehen, dass wir, wenn wir über die Handlungen von jemandem reden, immer auch berücksichtigen müssen, wer er ist. Ein Bräutigam, von dem sind andere Handlungen und Haltungen zu erwarten, als von einem Junggesellen. Relativ schlicht, das sind aber sozial definierte Rollen, wie eine bestimmte Tradition der Soziologie sagt. Aber ob es sowas gewissermaßen auf biologischer Ebene gibt, da würde ich sagen, nach gegenwärtigem Erkenntnisstand ist das falsch. Es ist versucht worden, für den Begriff der Rasse durchzudeklinieren, Über- und Untermenschen. Der Versprecher war nicht völlig sinnlos. Aber das ist, hat der wissenschaftlichen Kritik überhaupt nicht standgehalten. Schon in den 1950er Jahren gibt es eine, finde ich, bahnbrechende Untersuchung, ich glaube, es war die UNESCO, die festgestellt hat, als biologisch festmachbarer Begriff ist der Begriff der Rasse nicht haltbar. Und das war ja die These. Ne? Er ist biologisch so und deswegen ist er so. Und am Begriff der Rasse ist das durchdekliniert worden. Das funktioniert einfach nicht. Aber hier müssen wir uns genauer etwas klar machen über das Verhältnis von wissenschaftlicher Erklärung, Prognose und Determination. Also das Erste ist meines Erachtens, dass man sich klar machen muss, dass es ein Kategorienfehler ist, die Identität von etwas erklären zu wollen. Erklären kann man immer nur, was etwas ist und nicht, wer etwas ist oder wer jemand ist. Wer jemand ist, das kann man sozusagen in seiner Genesis nachvollziehen und von anderen abgrenzen, aber das entzieht sich, weil es eben selber praktisch und deliberativ immer konstituiert ist, jeder einfachen Erklärung. Das wird zum Teil in der Debatte dadurch verdeckt, dass wissenschaftliche Erklärung gewissermaßen, wie soll man sagen, überbeansprucht wird, ist wahrscheinlich die richtige Formulierung. Nämlich, es wird gedacht, wissenschaftliche Erklärung leistet so etwas wie die Erklärung der Welt durch das erste Kapitel der Bibel. In Genesis erfahren wir, dass der Schöpfer Gott die Welt aus nichts geschaffen hat. Das ist eine absolute Erklärung, ohne Voraussetzung. Die ganz andere Frage ist, ob sie wahr ist. Und wie man das unter Umständen rausfinden kann, nach der eigenen Auskunft der meisten Vertreter der Bibel kann man das nur glauben. Das heißt, man kann es eben nicht überprüfen. Credo quia absurdum, Anselm von Canterbury. Ich glaube, weil es absurd ist. Also es ist gerade nicht begründbar und es ist auch nicht überprüfbar. Solche Arten von absoluten Erklärungen, das heißt, Erklärungen ohne Voraussetzung gibt es in der Wissenschaft aber gar nicht. Die Frage, warum existiert etwas und nicht vielmehr nichts, wie Martin Heidegger das als Grundfrage der Metaphysik formuliert hat, ist wissenschaftlich nicht beantwortbar. Wissenschaftliche Erklärungen sind immer Erklärungen unter Bedingungen. Nur wenn bestimmte Bedingungen vorliegen, dann ist mit bestimmten kausalen oder probabilistischen Effekten zu rechnen. Das ist ganz wichtig, weil das bedeutet, dass wissenschaftliche Erklärungen immer von etwas Gegebenen ausgehen. Und dieses Gegebene nicht selber dann noch erklären können. Man kann sich dann fragen, wie erklären wir dieses Gegebene? Dann müssen wir wieder ein Gegebenes finden, von dem aus wir dieses Gegebene erklären können. Also insofern kann man immer weitergehen. Und das ist auch kein infiniter Regress. Am Anfang steht etwas, was gegeben ist. Da kann man darüber streiten, ist es wirklich gegeben? Und wenn es wirklich gegeben ist, end of game. Dann kann man nicht mehr sagen, ja, und warum ist es gegeben? Wenn man nichts findet, von dem man aus es erklären kann, dann muss man sagen, ja, es ist eben gegeben. Es gibt da so etwas wie pure Faktizität. Und das ist relativ wichtig, weil wenn das so ist, dann wird es jedenfalls deutlich, dass die Vorstellung, man könnte von jedem gegenwärtigen Zustand aus prognostizieren, was die nächsten Zustände sein werden, und dieses gewissermaßen ohne probabilistische Unschärfe ganz unwahrscheinlich ist. Denn das setzt voraus, dass wir über eine vollständige Erklärung, wie der gegenwärtige Zustand zustande gekommen ist, verfügen. Dann können wir sagen, dann muss das und das der nächste Schritt sein. Über die verfügen wir aber gar nicht. Und zwar nach meiner Argumentation notwendigerweise nicht, nicht zufällig. Also nicht, weil die Wissenschaft noch nicht so weit fortgeschritten ist, sondern weil wir immer von etwas Gegebenem ausgehen, haben wir immer nur eine begrenzte Erklärung. Die kann ziemlich vollständig sein, aber sie bleibt begrenzt. Und das heißt, eine Prognose ist immer nur probabilistisch möglich. Macht ziemlich dicht an 100% rankommen, in, wie man so schön sagt, deterministischen Systemen, ne, einfache Mechanik. Ne, da gibt es zwar auch in Wirklichkeit ein Spiel und so, aber das kann man vernachlässigen, aber man kann es eben nur vernachlässigen, das ist trotzdem da. Und das ist ganz wichtig, weil das dann einen, würde ich mal sagen, ernüchterten Begriff von Determination nach sich zieht. Determination ist nicht gleichzusetzen mit der Vorherbestimmung des allmächtigen Gottes, der, was dann die logischen Paradoxien schenken wir uns dabei, der immer schon weiß, was in alle Ewigkeit geschehen wird, sondern Determination heißt eben, dass ich erklären kann, oft erst ex post, warum etwas unter bestimmten Bedingungen geschehen ist, unter bestimmten gegebenen Bedingungen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Und man muss auch sagen, das hat lange Phasen, insbesondere im logischen Positivismus, gegeben, wo das nicht so klar war. Dann wird nämlich auch die Frage, was bedeutet es, wenn Menschen handeln, anders diskutierbar. Handeln wird dann als Eingriff in eine Lage, wo dann ein Element in einer Lage eine bestimmte Initiative ergreift, einen bestimmten Prozess in Gang setzt, begriffen, in einer Lage, die dadurch zusätzliche Bestimmungen bekommt. Und wo man dann wiederum nur probabilistisch abschätzen kann, ob das aussichtsreich ist oder nicht. Ob das also realitätstüchtig ist, was sich jemand vornimmt. Aber das sind dann ganz andere und viel konkretere Fragen, als wenn man sich die Frage stellt, können Menschen überhaupt handeln? Es gibt in dieser Wissenschaft, in dieser Rekonstruktion des wissenschaftlichen Erklärens, dass ich den kritischen Realismus, also den Critical Realism, um keine Verwechslung mit Anfang des 20. Jahrhunderts zu erzeugen, entnommen habe, kein grundsätzliches Problem zwischen wissenschaftlicher Erklärung einerseits und der Möglichkeit menschlichen Handelns andererseits. Auch menschliches Handeln erfolgt unter Bedingungen, hat seine Erfolgsaussichten, lässt sich im Hinblick auf die Erfolgsaussichten analysieren und prognostizieren, aber es ist selber dann in der Situation gegeben oder nicht gegeben. Komplizierter ist es dann, und da stütze ich mich jetzt ein bisschen auch auf das neue Buch von Hart und Negri, die das ziemlich in dem Punkt ganz schön aufgegriffen haben, dass wir auch die Subjektwerdung immer mitreflektieren müssen. Na, also wenn wir jemandem eine ethische Verantwortung zuschreiben, dann müssen wir auch immer reflektieren, wer er ist. Ja, von meiner Frau kann man nicht so ohne weiteres dasselbe erwarten wie von einem Mann und umgekehrt. Von einem Subalternen nicht dasselbe wie von einem Herrschenden. Da sind Unterschiede zu machen. Unter Umständen nicht privilegierender Art, sondern gerade gezielt entprivilegierender Art. Aber diese Unterschiede sind zu machen. Und man kann nicht einfach sagen, in der Ethik abstrahieren wir davon, wer jemand ist. Dann führt es zu offensichtlicher Ungerechtigkeit. Nämlich etwa, dass wir den Armen sagen, sie sollten abgeben, damit andere weniger arm sind. Wenn wir sozusagen, das ist ja eine religiöse Pflicht für Muslime, Almosen zu geben. Gilt für alle Muslime. Und natürlich heißt es auch für alle Muslime, dass das je nach Lage zu bewerten ist. Und der Arme da nicht in derselben Pflicht steht wie der Reiche. Also in dem Sinne sind die Fragen, wer sind wir als Subjekte und Arm und Reiche, so eine sehr arme Bestimmung, notwendigerweise Bestandteil der ethischen Reflexion. Und ich denke, man muss sich hier frei machen von der individual-possessiven Perspektive. Es ist nicht zuerst immer das Individuum und sein Eigentum da, sondern erst einmal sind Verhältnisse da, in die Menschen hineingeboren werden und in der sie dann in Auseinandersetzung mit diesen Verhältnissen und den Menschen, die diese Verhältnisse für sie verkörpern, selber zu Subjekten werden. Das schließt nicht aus, dass es so etwas wie eine menschliche Fähigkeit, Subjekt zu werden, gibt. Aber damit sind sie noch keine Subjekte. Das ist vergleichbar mit der sicherlich anzunehmenden Kompetenz, Sprache zu lernen. Ja, das haben alle Menschen. Aber sie lernen deswegen keineswegs alle diese gleiche Sprache. Und der Gedanke einer Ursprache ist wahrscheinlich nicht zwingend. Aus der Kompetenz, Sprachen zu lernen, lässt sich nicht eine Ursprache generieren. Ich glaube, das ist inzwischen einigermaßen geklärt. Und Subjektwerdung ist also als ein verteilter historischer Prozess zu begreifen. Historischer Prozess, weil ob man Subjekt in der Altsteinzeit wird oder in der Gegenwart, ist schon wahrscheinlich ein heftiger Unterschied. Es gibt mit Vorsicht zu betrachtende, von Piaget inspirierte psychologische Untersuchungen, die auch zwischen sozusagen verschiedenen Kulturkreisen hier unterschiedliche Strukturstufen diagnostizieren. Mit Vorsicht zu betrachten, aber empirisch gut gesichert. Wobei man sollte daraus wieder nicht jetzt die Konsequenz ziehen, dass bestimmte Kulturkreise nicht dazu in der Lage wären, besonders komplexe Strukturentwicklungen in ihren Subjekten vorzunehmen. Aber man muss sagen, und da müsste man natürlich auch differenzieren hier zwischen, sagen wir mal, der sogenannten bildungsfernen Unterschicht und der bildungsnahen Oberschicht. Das sind reale Unterschiede, die produziert werden und von denen nicht zu abstrahieren ist. Und gleichzeitig ein verteilter historischer Prozess. Man könnte sozusagen Wittgenstein paraphrasieren und sagen, niemals kann ein Einzelner allein die Subjektwerdung produzieren. Sondern die Subjektwerdung ist immer ein Prozess, in dem relativ viele zusammenwirken. Nicht nur die Eltern und das Infanz, sondern auch noch Mumen, Onkel, Tanten, Freunde, Passanten, ne, also das kennen Sie wahrscheinlich auch, ne, dass so die Tendenz des Passanten ein Baby im Kinderwagen anlächeln. Das ist für das Baby wichtig. Kostet niemand was und machen die meisten Leute auch ganz gerne, aber sozusagen stellen wir uns mal eine Kultur vor, in der das als Einmischung in die Intimangelegenheiten eines Paares gilt. Das wäre für das Infanz eine ganz erhebliche Einschränkung. Und das ist dann auch von verschiedenen Kulturen verschieden. Also In Deutschland war es noch in den 50er Jahren so, dass Kinder in Restaurants unerwünscht waren. Das hat sich erst mit der Generation der 60er Jahre geändert, die dann einfach ihre Babys mitbrachten. Aber in Italien oder in Südfrankreich, überhaupt in der mediterranen Kultur, ist das wahrscheinlich schon seit Tausenden von Jahren so, dass Kinder mitgebracht werden. Und natürlich hat das für die Art und Weise, wie Kinder aufwachsen, was für Subjekte sie werden, Konsequenzen. Also anzunehmen, dass das alles egal ist, ist wenig plausibel. Aber es geht jetzt nicht nur um die Subjektivität, sondern es geht auch um die Objektivität. Auch in der Objektivität sind wir niemals auf einem, wie sagt man, clean slate, einem leeren Blatt, einer leeren Tafel, sondern wir sind immer unter ziemlich reichhaltig bestimmten Voraussetzungen. Da denke ich, ist sozusagen elementar, dass die Ökologien der Menschheit oder die Ökologien der Menschen, weil nicht immer gab es schon eine Ökologie der Menschheit, außer im passiven Sinne, also wenn man die wieder am Mittelmeer die kahlen Hänge sich anschaut, die da überall an der Küste sind, die waren mal bewaldet. Das war die Ökologie der mediterranen Menschheit, die die entwaldet hat. Oder auch Australien soll mal zu zwei Dritteln bewaldet gewesen sein. Und die Aborigines, also von da sollte man hier auch nicht in idyllische Vorstellungen über Naturvölker und ihre Ökologie verfallen. Die Aborigines haben das geschafft, in mehreren 10.000 Jahren den Waldanteil, ich glaube, auf 15% zu reduzieren. Also wirklich eine erhebliche Veränderung der Ökologie der australischen Menschen. Diese Ökologien haben aber auch wieder Voraussetzungen. Einmal in der Gestalt der Biosphäre. Stellen wir uns vor, die Temperatur würde weltweit, erdeweit um, sagen wir mal, 50 Grad Celsius steigen. Dann wäre die biosphärische Voraussetzung für alle Ökologien der Menschen zerstört. Es würde nicht das Ende des Lebens auf der Erde sein, aber vermutlich das Ende des menschlichen Lebens und das Ende des Lebens der meisten sozusagen uns näher verwandten Spezies. Und das ist jetzt nur ein rausgegriffenes Beispiel. Also die biosphärischen Voraussetzungen sind reichhaltig und vielfältig und fragil. Also man muss da auch immer drauf achten. Und in dem Moment, wo die Menschheit, was sie jetzt ist, selber nicht nur das Mittelmeerbecken entwalden kann, sondern die ganze Welt in ihrer biosphärischen Struktur gravierend verändern kann, wie das gerade im Hinblick auf galoppierende Verringerung der Biodiversität und Klimaentwicklung erfolgt. In dem Moment sind diese biosphärischen Voraussetzungen auch nicht trivial und unter Umständen auch etwas, was in ethischen Reflexionen darüber, was zu tun ist, eine Rolle spielen kann. Aber es geht natürlich auch darum, dass nicht nur die Biosphäre allerlei Voraussetzungen bietet, sondern auch die Humanbiologie. Wir unterscheiden uns von den Schimpansen. Wir unterscheiden uns von den Bonobo. Und diese Unterschiede machen für menschliche Geschichte und menschliches Handeln einen wesentlichen Set von Voraussetzungen aus. Also es geht nicht darum zu behaupten, dass es keine humanbiologischen Voraussetzungen menschlicher Geschichte gibt. Aber es geht darum, dass sowohl die biosphärischen als auch die humanbiologischen Voraussetzungen von den Menschen immer schon eingebunden sind in eine bestimmte Art und Weise zu leben, gemeinsam zu leben und je einzeln zu leben und sich mit den biosphärischen Voraussetzungen so auseinanderzusetzen, dass Produktion möglich ist, dass Bedürfnisse befriedigt werden können und so weiter und so fort. Also sowohl die biosphärischen als die humanökologischen Voraussetzungen entfalten ihre determinierende Kraft immer erst im Kontext einer so definierten Ökologie der Menschheit. Also das ist analog gebildet zu der in der Biologie üblichen Redeweise von der Ökologie des Bibers, ne, zu dem eben Flüsse, Holz, andere Lebewesen und so weiter gehören, was der Biber frisst. Der ganze Kreislauf, der das Leben der Biber als Gruppe ermöglicht, gehört zu dieser Ökologie des Bibers. Und die Ökologien der Menschen sind im Unterschied zu der des Bibers nicht genetisch definiert, sondern sind historisch. Also mindestens seit dem späten Paläolithikum haben sich die Menschen sozusagen aus den von der genetischen Ausstattung nahegelegten Lebensformen und Formen der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt herausentwickelt. Und zwar auf unterschiedliche Weisen. Also es ist auch nicht so, dass es einfach ein linearer Entwicklungsprozess wäre, wo man sagen kann, erst kommt das Paläolithikum und dann kommt logischerweise das späte Paläolithikum und dann kommt die neolithische Revolution und das geht dann immer weiter aus nach vorne. Das ist kein D-Zug, sondern das sind vielfältige Spuren und Pfade, von denen manche sich gewissermaßen im Wüstensand verlieren und andere dann große Zivilisationen hervorgebracht haben, die dann aber auch wiederum nicht in einer einfachen Perlenschnur aufeinander folgen. Ne? Die Maya sind ja jetzt Gegenstand hier in Berlin auch in einer großen Ausstellung, beziehungsweise verwandte Kulturen. Und da kann man nachvollziehen, dass es da unterschiedliche Linien gegeben hat, die auch unterschiedlich zu einem Ende gekommen sind. Und die dann auch wiederum in Auseinandersetzung mit der europäischen Kultur hybride Entwicklungen etwa in den lateinamerikanischen Kulturen hervorgebracht. Es geht mir nur darum, hier zu sagen, dass diese Ökologien der Menschheit als solche bereits plural sind und der Kontext sind, aus dem dann bestimmte Herrschaftsformen, bestimmte Produktionsweisen, bestimmte Kulturen überhaupt erst verständlich werden. Und wenn wir uns fragen, wer jemand ist, dem wir ethische Verantwortung zuschreiben wollen, oder wer wir sind, wenn wir uns selber ethisch verantwortlich verhalten wollen und das reflektieren wollen, dann müssen wir hierzu, ich habe das ja jetzt benutzt, allerlei aus wissenschaftlicher Forschung wissen. Ohne wissenschaftliche Forschung hätte man das meiste von dem, was ich jetzt hier ausgeführt habe, nicht sagen können. Und das kriegt man nicht rein durch a priorisches Nachdenken, sondern hier bedarf es tatsächlich des nützlichen Wissens, was die Wissenschaften über diese Voraussetzungen einem durchaus an die Hand geben. Damit komme ich zum zweiten Komplex der realistischen Lageanalyse und Handlungsfolgenabschätzung als deliberative Fragen an die Wissenschaft. Während die Frage, wer bin ich eigentlich, wofür bin ich verantwortlich, wofür sind wir verantwortlich, wer sind wir, nicht in aller Regel jedenfalls eine Rolle spielt, wenn wir darüber diskutieren, was ist denn jetzt zu tun, sondern da wird ja vorausgesetzt, dass die Diskutierenden wissen, wer sie sind und dann eben überlegen, was sie tun sollen, was natürlich dann auch dazu führen kann, dass man etwa einen Entschluss fasst, etwas zu tun, herausfindet, dass man mit dem, was man denn da angerichtet hat, völlig unzufrieden ist und dann nicht nur darüber redet, ob man die Handlungsfolgen richtig abgeschätzt hat, sondern auch darüber redet, ob man das, was man sich gewünscht hat und gewollt hat, wirklich wollte und wünschte. Es gibt ja den Spruch, dass es eine schlimme Drohung sei, jemandem zu wünschen, dass er alles bekommt, was er sich wünscht. Dann ist man schon bei der Frage, wer wir eigentlich sind. Aber das ist nicht das Typische, wenn wir darüber reden, wenn wir deliberieren, was zu tun ist. Und ich denke, das ist einfach jetzt erst einmal festzuhalten, dass wir Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns übernehmen müssen. Und zwar natürlich für die vorhersehbaren Folgen des eigenen Handelns. Wenn ich, wie das dann in grotesk-komischen Filmen manchmal der Fall ist, irgendwo ein Blatt abzupfe und dann hinterher fällt der Wald um, dann muss ich mir diese Handlungsfolge nicht zurechnen. Trotzdem ist es natürlich blöd, aber daran liegt die Komik, dass hier solche grotesken Zusammenhänge hergestellt werden. Na, also, aber das hat mindestens die Konsequenz, dass ich mich qualifiziert darum kümmern muss, dieses Wissen über die Handlungsfolgen, was ich haben kann, mir auch anzueignen. Und wenn das in Wissenschaften zu haben ist, dann muss ich sozusagen hier auch Experten konsultieren oder in einem Buch nachschauen oder, um herauszufinden, was denn mein Handeln wahrscheinlich anrichten wird. Wichtig ist, dass das manchmal verwechselt wird mit dieses Gebot des Wissens über die Realität als Voraussetzung verantwortlichen Handelns mit einem gewissen Opportunismus. Es wird gesagt, realistisch ist der, der das verlangt, was er wahrscheinlich auch kriegen kann. Aber wie man aus vielen Aushandlungsprozessen weiß, wenn ich sozusagen irgendwo auf einem orientalischen Basar, wie ich ihn mir vorstelle, gehe und gleich sage, wie viel ich zahlen will, dann werde ich wahrscheinlich am Schluss das Doppelte zahlen. Muss also sozusagen erstmal die Hälfte bieten. Ne? Wenn man weiß, dass dieser Prozess so strukturiert ist, kann man sich ja entsprechend verhalten. Das muss man aber wissen. Und es gibt durchaus Zusammenhänge. Ich könnte mir vorstellen, wenn in der Marsch hinterm Deich verhandelt wird, dass dann so diese Art von Verhandlungsweise nicht üblich ist, sondern man sehr viel dichter an dem bleiben muss, was man dann hinterher kriegen will. Oder unter Umständen auch das Gleichsagen. Also da muss man dann etwas über den kulturellen Kontext wissen. Wichtig ist meines Erachtens, dass man kann das aus diesem Beispiel der Verhandlungsführung ja durchaus entnehmen, dass es nicht reicht, einfach zu wissen, was ich kriegen kann und das dann als solches zu fordern. In vielen Prozessen ist das falsch. Sondern in vielen Prozessen muss ich mehr und Grundsätzliches fordern, zum Beispiel auch, um meinen eigenen Laden zusammenzuhalten. In der Politik oder in der Gewerkschaftsbewegung, kennen Sie das ja vor, aus Tarifverhandlungen, ist das von großer Bedeutung, dass man eben nicht gleich das, was man wahrscheinlich kriegen wird, fordert, sondern erheblich mehr und auch qualitativ anderes, also bestimmt nicht nur Lohnerhöhungen, sondern auch eine Pausenregelung oder Kündigungsschutz. Es gibt da ja verschiedene Ebenen, auf denen solche eine Auseinandersetzung geführt werden kann. Und dann in der Verhandlung erst allmählich herausfindet, in welcher Konstellation diese unterschiedlichen Forderungen durchsetzbar sind. Und das ist für den eigenen Akteurszusammenhang von wichtiger Bedeutung, diesen Lernprozess gemeinsam zu vollziehen. Also insofern gibt es nicht nur den Aspekt des sich Steigerns und wechselseitigen sich Steigerns, sondern auch den Aspekt, wie man die eigene Handlungsfähigkeit durch diese Art von Aushandlungs- und Auseinandersetzungsprozess entwickelt. Und es kann durchaus auch sein, muss man in politischen Prozessen immer wieder anmahnen, dass auch das, was sich jetzt überhaupt nicht durchsetzen lässt, im Verhandlungsprozess durchdekliniert werden muss, damit am Ende des Verhandlungsprozesses jetzt nicht die Situation auftritt, jetzt haben wir verhandelt, jetzt haben wir ein Ergebnis, und was machen wir nun? Die längerfristige Perspektive des Handelns muss auch immer durch Zielsetzungen repräsentiert werden, die nicht unmittelbar einlösbar sind. Sonst kann man sagen, wenn alles erreicht ist, dann gehen wir nach Hause. Und das ist im Handeln selten eine kluge Strategie. Das heißt, Realitätstüchtigkeit ist etwas anderes als Opportunismus. Andererseits ist Realitätsblindheit etwas anderes als Prinzipientreue. Einfach zu sagen, entweder wir kriegen das Maximum oder wir gehen nach Hause, ist die Anweisung zur Kapitulation. Also ich selber neige dazu anzunehmen, es gibt den alten Spruch, vogliamo tutto e subito, wir wollen alles und zwar sofort, dass das, wenn man das logisch zu Ende analysiert, bedeutet, wir wollen irgendwas und zwar irgendwann. Ne, weil eben der Prozess dabei nicht mitgedacht ist. In Wirklichkeit ist das natürlich eine nordeuropäische Fehlwahrnehmung der italienischen Semantik, die diesen Prozess durchaus mitdenken und auf dieser Grundlage auch flexibel verhandeln können. Aber wenn wir das so wörtlich nehmen, wie es daherkommt, dann kommt das zu dem Resultat, das ich gerade angedeutet habe. Entscheidend ist hier natürlich die Frage der Zeithorizonte. Wenn wir handeln und verhandeln, geht es eben eigentlich immer nicht nur um die konkrete Situation, sondern es geht auch immer darum, was bedeutet das für die Zukunft, was bedeutet das für andere, was bedeutet das über diese konkrete Situation, weit, langfristig und auch sozusagen im Vergleich weit gestreut hinaus. Und in diesem Sinne sollte man nie vergessen, dass es auch eine Macht des Kontrafaktischen gibt. Auch die absurd radikale Forderung, keine Macht für niemand, die ich glaube ich schon mal hier kritisch analysiert habe, hat als solch eine Artikulation des Kontrafaktischen in Prozessen der Deliberation ihre Bedeutung. Aber das sind natürlich Sachen, da bräuchte man jetzt nicht unbedingt die Wissenschaften. Ich sage das aber deswegen, weil umgekehrt die Gefahr besteht, dass beim Rückgriff auf die Wissenschaften gewissermaßen der Ausschnitt des Realen, der dann noch zum Gegenstand wird, zu eng gefasst wird. Das Kontrafaktische kommt in den Wissenschaften ja nicht vor. Die lange Frist ist auch in vielen Wissenschaften nicht Gegenstand. Oder sie ist Gegenstand unter Ausschluss der kurzen Frist. Es gibt eine Geschichtsschreibung der langen Frist in der Hannah-Arendt-Schule, die aber sozusagen über eine kurze Frist einfach gar nichts sagt. Die gewissermaßen die lange Frist losgelöst von menschlichem Handeln betrachtet. Was dann auch nicht unproblematisch ist. Und umgekehrt gibt es, sagen wir mal, kurzfristig orientierte Wissenschaften. Die Ökonomik, wie sie herrscht, ist wahrscheinlich hier das beste Beispiel, weil dort ist die Frist immer so kurz, dass gar kein Zeitparameter, außer ein ganz abstrakter, mitgedacht ist. Die können natürlich die Differenz zwischen dem, was kurz, was mittel und was langfristig realitätstüchtig ist, gar nicht in ihrer Theorie abbilden. Und insofern sind sie dann auch, können wir an sie entsprechende deliberative Fragen auch nicht stellen. Und ich behaupte mal einfach, in Wirtschaftspolitik, außer sozusagen, wenn wir im Wirtschaftsministerium sitzen und gewissermaßen die Wirtschaft verwalten, haben wir sehr selten mit kurzfristigen Fragen zu tun. Gestaltungsfragen sind eigentlich immer mittel- und langfristig. Schon wegen der Reaktionszeiten. Man kann natürlich kurzfristig vor der Notwendigkeit stehen, den Zusammenbruch eines Bankhauses zu verhindern. Dann haben wir ja gesehen, wie das geht. Aber das ist nicht die typische Handlungsanforderung und damit Deliberationsanforderung, vor der wir in diesen Bereichen stehen. Das heißt aber auch, in aller Regel, wie gesagt, solche Notaktionen sind die Ausnahme, haben wir es zu tun, nicht mit Folgenabschätzung für einzelne Handlungen, sondern mit der Folgenabschätzung für Handlungsmuster und Handlungsprogramme. Ja, um bei meinem Beispiel Wirtschaftspolitik zu bleiben, was auch ein Gegenstand ethischer Reflexion ist? Haben wir es etwa mit dem Handlungsmuster der Privatisierung oder mit dem Handlungsmuster der Stärkung der öffentlichen Hand zu tun? Mit dem Handlungsmuster der Deregulierung oder mit dem stärkenden Handlungsmuster der Regulierung? Ja, und diese sind daraufhin zu prüfen, was sie mittel- und langfristig anstellen. Und wir haben es auch immer mit politischen, mehr oder minder explizit definierten Handlungsprogrammen zu tun, die dann solche Handlungsmuster in Sequenzen bringen. Ja, dass man sagt, zunächst einmal muss man alle öffentlichen Assets privatisieren und dann muss man den Markt deregulieren und dann wird der Markt endlich für vollkommene Rationalität und vollkommenes Gleichgewicht sorgen. Dieses Handlungsprogramm ist die letzten 20 Jahre in unterschiedlichen Varianten durchgeführt worden. Meines Erachtens hat es sich in der Realität erstaunlich deutlich blamiert. Aber das wäre dann ein Gegenstand der Deliberation. Ich will, damit das nicht ganz so abstrakt ist, habe ich mir nochmal überlegt, Handlungsmuster zu bilden, die man unter diesem Gesichtspunkt diskutieren könnte. Man könnte sagen, in den USA gibt es den Begriff des Rugged Individualism. Also jeder Einzelne sorgt nur für sich selber. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste bei den anderen. Und man könnte dem entgegenhalten ein Rugged Collectivism. Vermutlich Beispiele könnte man entnehmen dem Kriegskommunismus in der Sowjetunion nach 1917 bis 1919. Und das einfach gesagt wurde, Individuen haben hier gar nichts zu entscheiden, wir entscheiden das alle als Kollektiv. Und was das Kollektiv entscheidet, entscheidet die eingesetzte Führung. Und so ist es dann. Und das eine ist so problematisch wie das andere. Also der Rugged Individualism ist destructive. Also zerstört alle Arten von Gleichgewichten, Zusammenhängen, Ausgleichsprozessen. Und bedarf dann in aller Regel einer harten Hand des Sheriffs, um diese Verhältnisse dann überhaupt noch unter Kontrolle zu bringen. Die Rugged Individualists laufen alle mit zugbereiten Pistolen herum und beschießen sich beständig. Ja, also das ist irgendwie ein wenig überzeugendes Handlungsmuster. Aber der Rugged Collectivism ist da auch nicht besser. Denn dort wird jede Art von individueller Regung und individueller Anregung gleich platt gemacht und gesagt, nein, nein, du als Individuum hältst dich hier raus, wir entscheiden das zusammen. Und dass das natürlich zu keinen guten Entscheidungen führt, kann man sich unschwer klar machen. Man könnte hingegen nun einfach, das ist die Seele, das ist jetzt eine einfache Modellbildung, dagegen halten ein Sensible Individualism und ein Sensible Collectivism. Also einen vernünftigen, würden wir auf Deutsch sagen, Individualismus, der versucht sozusagen sensibel aufzunehmen, welche kollektiven Konsequenzen, Zusammenhänge, Resonanzen zu berücksichtigen sind und ein Sensible Collectivism, der versucht, die individuellen Regungen und Anregungen entsprechend aufzunehmen. Wahrscheinlich könnte man erstmal sagen, beide haben einiges, was so als Grundmodell für sie spricht. Dann bleibt aber immer noch die Frage, wie ist denn das Verhältnis zwischen Sensible Collectivism und Sensible Individualism zu beurteilen? Und das will ich jetzt hier nicht a priori entscheiden. Aber das ist meines Erachtens eine durchaus interessante ethische Grundlagenfrage, wo wir mehr wissen müssen. Wo Wissenschaften uns mehr Kriterien darüber, wie wir das entscheiden könnten, an die Hand geben sollten. Gibt da auch, sagen wir mal, Linien, etwa die Diskussionen über Marktsozialismus, die geführt worden sind, oder auch Diskussionen über Kommunitarismus oder sozusagen bestimmte Aspekte der Diskussion über Kommunitarismus haben hier interessante wissenschaftliche Erkenntnisse zutage gefördert. Als dritten Komplex wollte ich jetzt, da habe ich mich ein bisschen von Anna-Marie Pieper nochmal inspirieren lassen, nochmal den Bezug ethischer Grundlagenreflexion auf so etwas wie Normativität thematisieren. Ich werde das allerdings gleich unter einem bestimmten Akzent diskutieren, nämlich nicht unter dem Aspekt, dass es normative Wissenschaften gibt, was mir etwas schwierig ist. Das ist dann bei Anna-Marie Pieper die Theologie, die Rechtswissenschaft und die Pädagogik. Die Frage ist natürlich, woher beziehen die denn ihre Normen? Bei der Theologie ist es klar, das ist der jeweilige geglaubte religiöse Zusammenhang. Bei der Rechtswissenschaft, vermute ich mal, ist es das Interesse des Staates. Und bei der Pädagogik ist es das Interesse der Erwachsenen. Gut, aber ob das reicht als Grundlage für eine dann auch ethisch zu reflektierende Wissenschaft, scheint mir eine sehr autoritäre Voraussetzung zu sein. Deswegen habe ich jetzt, um diese Fragen zu beantworten, einen etwas anderen Kontext hergestellt, nämlich den Kontext von Ethik, Transformation und Aufklärung. Der Kontext zwischen Ethik und Transformation ist, glaube ich, relativ einfach zu begründen. Wenn wir einen ethischen Perfektionismus annehmen und diesen auch auf politische Praxis erstrecken, dann haben wir die klassische Problematik, dass die Transformation der Verhältnisse und die Selbsttransformation Hand in Hand gehen müssen. Da haben Hart und Nebel jetzt einen, finde ich, schönen Unterschied aufgemacht. Sie unterscheiden zwischen Emanzipation, subjektive Identitäten, so wie sie sind. Die Sklaven werden emanzipiert, das heißt, wir verlieren ihren Sklavenstatus, ändern sich aber sonst nicht, was dann auch real empirisch zu allerlei Problemen führt und sie dann eigentlich direkt in die, in Anführungsstrichen, Lohnsklaverei führt. Das heißt, in neue Abhängigkeit von ihren Arbeitgebern und Befreiung, was eben nicht nur die Veränderung der Verhältnisse, sondern auch die Veränderung der entsprechenden Subjektivitäten mit einbezieht, im Beispiel Sklavenbefreiung, diejenigen, ich glaube, das war wirklich nur eine Minderheit, die dann aus der Sklaverei nicht nur in die Lohnarbeit, sondern auch in die Arbeiterbewegung gefunden haben und sich an den Kämpfen der Arbeiterbewegung beteiligt haben. Wenn man das so denkt, dann wird deutlich, dass ethischer Perfektionismus eigentlich niemals von der Prämisse ausgehen kann, dass die Verhältnisse, so wie sie sind, gut sind. Jedenfalls, solange es Herrschaftsverhältnisse gibt, auf keinen Fall. Und aber auch nicht davon, dass die subjektiven Identitäten, wie sie sich unter diesen Verhältnissen herausgebildet haben, nicht veränderungsbedürftig sind. Sondern der Prozess der Befreiung ist immer auch ein Ineinander von Veränderung der Verhältnisse und Selbstveränderung, wie das Marx in einer gestrichenen Passage der Feuerbach-Thesen formuliert hat. Also Engels hat das gestrichen, weil er fand, das sei zu schwierig. Andererseits würde ich das gerne in Zusammenhang setzen zu dem, finde ich, auch nicht nur historischen Begriff der Aufklärung als einer philosophisch-politisch-wissenschaftlichen Praxis, die immer darauf zielt, die, sagen wir mal, kognitiven Voraussetzungen von Befreiung zu schaffen. Wobei das Komplizierte dabei ist, dass Aufklärung immer auch die Begleitung von bloßen Emanzipationsprozessen ist. Aber dann notwendigerweise unvollständig bleibt und eine Dialektik entfaltet. Die ehemaligen Sklaven sind dann ganz besonders dankbar, dass sie jetzt Lohnarbeiter sein dürfen. Und unterwerfen sich dann durchaus mit vielem, was in der Situation als Sklave nützlich und überlebenssichernd war, dem neuen Herrn. Und werden also in ihrer spezifischen Passivität zu Stützen des neuen Regimes. Insofern können Emanzipationsprozesse durchaus in Konflikt geraten mit den Forderungen weitergehender Befreiungsprozesse. Ich frage es mal. Es gab ja auch in der Debatte um Frauenemanzipation den neuen Typus der erfolgreich emanzipierten Frau, die dann für Führungspositionen in den bestehenden Verhältnissen in jeder Weise qualifiziert war. Und ich denke, man kann auch hier sagen, dass diese sozusagen neuen Führungsfrauen sich zwar emanzipiert haben, aber nicht in einem Prozess der Befreiung, sondern in einem Prozess, der bei ihrer Emanzipation als subjektive Identitäten, so wie sie waren, stehen geblieben ist. Und insofern zur Stütze der umgebauten Herrschaftsverhältnisse geworden sind. Wenn man das so denkt, dann kann man, glaube ich, viele dieser Konflikte, die ja auch, also das kann man für Blacks und subalterne Kolonialprozesse, kann man entsprechende Überlegungen anstellen. Und ich glaube, das diskriminiert auch niemanden ganz besonders. Das ist, gehört gewissermaßen zu der Struktur und Dynamik dieser Prozesse. Aber dieses Verhältnis von Emanzipation und Befreiung und die Ambivalenz von Aufklärung als Begleitung sowohl von Emanzipation als auch von Befreiung zu denken, halte ich für hilfreich. Hierzu gehört dann für mich auch die Frage der Transformation als Gebot. Und wenn wir sagen, die Verhältnisse sind verbesserungsbedürftig. Wie gesagt, das halte ich für eine minimalethisches Postulat. Dann ergibt es daraus, dass für jeden und jede gilt, dass es ein Gebot gibt, die Verhältnisse zu verbessern, so gut man kann. Aber die Frage ist natürlich, was ist zu verbessern? Wie ist es zu verbessern? Zu welchem Zweck ist es zu verbessern? Und wer kann es verbessern? Und auf diese Fragen wissen wir sicherlich immer Antworten aus konkreten Veränderungsbewegungen, was man so als soziale Bewegungen kennt. Aber die Frage ist, ob man einfach, wenn man nur die Forderungen der sozialen Bewegung zusammenträgt, man dann schon genug darüber weiß. Spricht vieles dafür, dass auch hier wissenschaftliche Untersuchungen etwas beitragen können. Allerdings müssen die so sein, dass sie tatsächlich in der Lage sind, die Verhältnisse und ihre Dynamik zu analysieren. Beispiel: die Marx'sche Theorie der kapitalistischen Produktionsweise halte ich für ein Beispiel, die in der Lage ist, das Herrschaftsverhältnis, das das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit darstellt, tatsächlich in seiner Dynamik und Struktur zu analysieren. Aber dieses gilt eben für andere Bereiche nicht. Also wenn ich wissen will, wie Geschlechterherrschaft funktioniert, kann ich zwar auch im Kapital die ein oder andere Anregung in einer Fußnote finden, aber das ist mehr zufällig. Das kann man nicht durch die marxische Kritik der politischen Ökonomie zu erledigen versuchen. Das ist jetzt die letzten 40 Jahre zu oft versucht worden, als dass man das noch für aussichtsreich halten kann. Das heißt, die Frage der wissenschaftlichen Untersuchungsweisen, die in der Tat in der Lage sind, diese Brücke von bloßer Emanzipation des Gegebenen zu einer Befreiung begehbar zu machen, ist eine ganz wichtige Frage an eine Fortführung von Aufklärung durch wissenschaftliche Untersuchungen. Ich denke, wenn wir das so fassen, wie ich das jetzt gemacht habe, dann kann man auch die Dialektik der Aufklärung anfangen zu dechiffrieren. Die setzt überall dort ein, wo sie bei der Emanzipation derjenigen, die sich in einen Prozess der Befreiung begeben haben, stehen bleibt und sie so lässt, wie sie sind. Und sie damit wieder kompatibel mit bestehenden, reproduzierten Herrschaftsverhältnissen macht. Der Aufstieg der Bourgeoisie zur herrschenden Klasse geht eben einher mit einer Emanzipation aus den Verhältnissen der Feudalität, lässt aber diese Bourgeoisie als herrschende Klasse im Kern ebenfalls als das, was sie ist, nämlich Kapitaleigner, die ihre spezifische Form von Herrschaft über Lohnarbeit ausüben. Und wenn Aufklärung nur dieses bedeutet, dann ist Aufklärung die intellektuelle Dimension eines Prozesses der Vertiefung von Herrschaft und nicht eines Prozesses der Befreiung. Ich glaube, das ist der Kern der These von der Dialektik der Aufklärung. Und vor diesem Hintergrund kann ich jetzt auf die sogenannten normativen Wissenschaften eingehen. Ich gehe davon aus, dass es solche normativen Wissenschaften nicht gibt. Aber was es gibt, ist in der Tat eine Rechtswissenschaft, die gegebene Rechtsverhältnisse in der Lage ist zu analysieren und sozusagen nach Maßgabe der staatlichen Gesetzgebung weiterzuentwickeln. Und diese Gegebenheit, das ist natürlich das positive Recht, ist auch etwas Reales. Es ist nicht so, dass die Juristen sich das bloß einbilden, sondern das ist auch nicht eine kollektive Einbildung der Juristen, sondern das ist etwas, was tatsächlich in unseren Gesellschaften eine bestimmte Art von Geltung hat. Also insofern tatsächlich ein gesellschaftlicher Tatbestand. Und diesen gesellschaftlichen Tatbestand als Gegebenheit können Juristen verwalten, weiterentwickeln, argumentativ ausgestalten und so weiter und so fort. Insofern würde ich allerdings sagen, ist es eigentlich, was die Juristen treiben, so etwas wie eine Technologie, eine Sozialtechnologie und nicht eine Untersuchung darüber, was das alles ist, wovon sie reden. Die Juristen haben typischerweise, das ist ganz interessant, auch keinen sehr entwickelten Begriff vom Recht. Der Begriff des Rechts wird in der Regel dann von Philosophen oder Staatsrechtlern entwickelt und nicht, und spielt in der juristischen Ausbildung auch keine Rolle. The Concept of Law von H.L.R. Hart ist eben ein philosophisches Buch, auch wenn der Mensch eine juristische Ausbildung genossen hat. Ähnliches kann man sagen, bei Annemarie Pieper ist es nun gleich die Theologie und dann auch gleich die katholische, aber das hat mit ihrer eigenen Sozialisation was zu tun, für das Verhältnis von Ethik und Weltanschauung. Selbstverständlich ist es für unsere ethische Reflexion relevant und für die Artikulation dieser Reflexion und die Auseinandersetzung darüber, welche Weltanschauungen von den unterschiedlichen an der ethischen Deliberation Beteiligten vertreten werden. ob sie traditionellen Weisheitslehren anhängen, Religionen, von denen manche eine Theologie ausprägen, das sollte man sich auch immer klar machen. Dass es eine Theologie im engeren Sinne gibt, gilt eigentlich nur für die, nicht mal für alle, aber für die christlichen Religionen so ungefähr seit dem 3. Jahrhundert. Die älteren Christen hatten auch noch keine Theologie. Etwa die Nestorianer, die sehr alt sind als christliche Strömungen, kommen heute noch ohne Theologie auf. Auch das Judentum hat keine Theologie. Also das, was in den Synagogen als Gelehrsamkeit getrieben wird, ist keine Theologie. Nach eigenem Verständnis und auch man kann das auch sich klar machen, warum nicht. Weil es ist eigentlich ein beständiger Prozess der Selbstverständigung der Gläubigen darüber, was der Glaubensinhalt als Rechtsregel, als Sammlung von Vorschriften bedeutet. Und darin ist es, das hat sich erst relativ spät, also wahrscheinlich so erst im 4., 5. Jahrhundert nach Christi Geburt, also noch unserer Zeitrechnung, bei tatsächlich im Talmudismus dann tatsächlich zu einer eigenen Gelehrsamkeit mit einer Schicht von Gelehrten verselbstständigt. Aber auch diese haben das nicht als Theologie ausgebildet. Die talmudistischen Rebben sind eben nicht einfach Theologen, sondern herausgehobene Vertreter, Vorbilder dieses Prozesses der Selbstverständigung der Gläubigen über die Rechtsregeln, die ihr Glauben beinhaltet. Auf dieser Ebene, glaube ich, ist es genauso in der islamischen Tradition. Auch da ist die Umma, die Gemeinschaft der Gläubigen, derjenige, der den Glauben sozusagen weiterträgt, der ganz einfach definiert ist in wenigen Formeln und wenigen Vorschriften. Und es gibt eigentlich nur unterschiedliche Traditionen, wie dieser Glaube dann in Rechtsregeln umgewandelt wird, die eben explizit keine Theologie sind. Gut, also soweit zur Theologie. Im Christentum ist es aber in der Tat als Theologie ausgebildet. Und wenn wir uns mit christlicher Religion beschäftigen, haben wir es in der Regel mit den Theologen zu tun. Aber die Theologen sind eben nichts anderes als die, ich sage das mal ein bisschen spitz, wissenschaftsförmig ausgearbeitete Selbstreflexion der Gläubigen über den Bestand an glaubensverbindlichen Schriften. Ich denke, hierher gehören dann auch die unterschiedlichen Humanismen, die sozusagen insofern sich von alten Weisheitslehren unterscheiden, die ja auf irgendwas zurückgreifen können, vom Orakel bis, die auf Vorstellungen darüber, was wir als Menschen sind und werden können und wollen, zurückgreifen. Und dieses versuchen systematisch zu artikulieren und tatsächlich insofern hier ausgearbeitete Weltanschauungen anbieten. Und selbstverständlich hat ethische Reflexion in einer Kultur, sich mit diesen Weltanschauungen auseinanderzusetzen. Also, dass die ethischen Debatten in der Bundesrepublik Deutschland von den Theologen weitgehend bestimmt werden, ist nicht in Ordnung. Es wäre auch nicht in Ordnung, wenn sie von den Humanisten oder Humanistinnen weitgehend bestimmt wird. Aber in Ordnung ist es, in dem Maße die unterschiedlichen Positionen tatsächlich in dieser Debatte konsultiert und als gewissermaßen konkrete, verkörperte Auffassungen gewogen und ernst genommen werden. Nicht in dem Sinne, dass irgendeine von denen das Recht hätte, irgendetwas zu diktieren, aber als menschliche Äußerung zu dem Thema, als Haltung auch, die dann auch schon ja in aller Regel einige tausend oder hundert Jahre an Erfahrung auf dem Buckel hat, ist sie ernst zu nehmen. Relativ simpel ist aus meiner Sicht das Verhältnis von Ethik und Pädagogik, weil Pädagogik immer die Erfahrung der jeweiligen Erwachsenengeneration mit der, oder in der Regel der Generation davor, mit der Heranziehung und Erziehung der nachfolgenden Generationen versucht, auf den Begriff zu bringen. Und das ist auch mehr als bloß Erziehungswissenschaft. Das ist mehr als bloß die Erforschung von Erziehungsprozessen, sondern es ist eben auch die Artikulation einer spezifischen, insofern durchaus normativen Haltung gegenüber der zu erziehenden neuen Generation. Das Problem ist aber natürlich, dass in aller Regel in diesen normativen Pädagogiken nicht irgendwie die ganze Generation der Erwachsenen oder der Großväter und Großmütter befragt werden, sondern nur ganz bestimmte Ausschnitte davon. Nämlich genau diejenigen, die in der jeweiligen Gesellschaft tatsächlich eine hegemoniale ideologische Stellung einnahmen. Und dieses ist natürlich ein nicht hinnehmbarer Trick, gewissermaßen die Homogenität der Erziehungsanforderungen sich dadurch zu erschleichen, dass man sich auf den Boden der herrschenden Ideologie stellt. Das ist herrschaftsaffirmativ und das kann mit einer entsprechenden Kritik auch, denke ich, immer wieder destruiert werden. Und das war auch der große Erfolg der antiautoritären Bewegung der 1960er Jahre, die dann eigentlich fast zum Verschwinden der Pädagogik geführt hat und zur Ersetzung durch ihre Ersetzung durch Erziehungswissenschaften bzw. Erziehungsphilosophie. So, jetzt muss ich ein bisschen aufs Thema drücken oder na, vielleicht kann ich auch was. Ich glaube, das würde ich jetzt einfach mal überspringen, weil mir das andere wichtig ist. Also die Naturwissenschaften haben natürlich auch etwas zu bieten für die Grundlagen und Voraussetzungen der ethischen Reflexion, aber das werde ich jetzt überspringen, weil da ist es nicht so originell, was ich zu sagen habe. Was mir wichtig scheint und was auch dann, denke ich, den Kontrast zu Daschen, Bahnemann und Bieter deutlich macht, ist, dass wir ausgehen müssen in der Art und Weise, wie wir uns auf Wissenschaften, in den Gesellschaftswissenschaften im weitesten Sinne beziehen, in unseren ethischen Deliberationen darauf beziehen müssen, dass immer das Verhältnis von affirmativer und kritischer Wissenschaft zu berücksichtigen ist. Nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, man wüsste vorweg schon, was jeweils affirmative und was kritische Wissenschaft ist. Manchmal kennt man die Autoren, dann weiß man es. Aber man muss sie schon studiert haben, um das beurteilen zu können. Und manchmal erlebt man da auch ziemliche Überraschungen. Sondern, dass man tatsächlich in der kritischen Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlich aufbereiteten Stoff, mit den Thesen und Erklärungen dieser Wissenschaftler, unterscheidet, wo haben wir hier wirkliche Wissenschaft und wo bloß wissenschaftsförmige Artikulationsformen und sich dabei aber nicht auf die falsche Alternative von Parteilichkeit oder Wahrheit einlässt. Wissenschaftlich ist nicht die Wissenschaft, die die Partei der Unterdrückten ergreift. Das kann trotzdem ganz schrecklicher Mist sein. Also zum Beispiel gibt es allerlei Vorstellungen darüber, wie man den Kapitalismus überwinden könne, die leider der Überprüfung in der historischen Praxis deswegen nicht standgehalten haben, weil sie schon in ihren Grundlagen von Denkfehlern und Verkürzungen geprägt sind. Das heißt, man muss bezogen auf Wissenschaft, auf dem Anspruch auf Wahrheit bestehen und die Parteilichkeit nicht als etwas denken, was alternativ zum Anspruch auf Wahrheit ist, sondern was unter bestimmten Voraussetzungen diesen Anspruch auf Wahrheit tatsächlich auch fördern kann. Wenn ich wissen will, wie ein Herrschaftsverhältnis funktioniert, ist es in der Regel von großem Interesse, in der Lage zu sein, zu begreifen, wie dieses Herrschaftsverhältnis aus der Perspektive der ihm Unterworfenen funktioniert. Weil die Annahme, dass die Herrschenden wissen, was sie da alles tun und warum es funktioniert, ist in der Regel blauäugig. Für diese ganze Situation ist aber nun von zentraler Bedeutung, dass wir im 19. Jahrhundert einen großen Bruch erlebt haben. Und meines Erachtens ein Bruch in zweierlei Hinsicht. Zum einen tritt auseinander die professionalisierte, mehr und mehr einzelwissenschaftliche Forschung und die philosophische Reflexion. Also von da aus ist die Mitte des 19. Jahrhunderts ein großer, auch philosophiegeschichtlicher und wissenschaftsgeschichtlicher Einschnitt. Zum anderen aber die Verdrängung der Oppositionswissenschaften aus dem Konzert der Wissenschaften. Marxismus, Feminismus, die Untersuchungen, die die Kolonisierten angestellt haben, Subaltern Studies, entwickeln sich seit dem 19. Jahrhundert. Da sollte man gar nicht denken, dass das erst im 20. Jahrhundert aufgetreten sei. Wird aber konsequent aus dem Forum der öffentlich verhandelten Wissenschaften und der institutionalisierten wissenschaftlichen Forschung herausgehalten. Eine große Schwierigkeit liegt hier auch, also dass es gibt nicht nur diesen Zensur- und Exklusionseffekt, sondern es gibt auch wichtige Unklarheiten. Nämlich Louis Althusser etwa hat noch formuliert, dass was Marx entdeckt habe, im Wesentlichen im Kapital, sei die Wissenschaft von der Geschichte. Das heißt, so etwas wie einen allgemein formulierbaren historischen Materialismus. Und ich denke, man kann inzwischen aufgrund der weiteren Debatte wissen, dass es eine solche Wissenschaft von der Geschichte im Singular nicht gibt und nicht geben kann. Und die Sequenz der Ökologien der Menschheit und der Produktionsweisen lässt sich nicht in einer solchen allgemeinen Geschichtstheorie konsequent generieren, sondern hier kommen immer überdeterminiert so viele unterschiedliche Determinationen zusammen, dass man hier tatsächlich immer nur von historischen Einheiten sprechen kann, die man allerdings auch wiederum theoretisch artikulieren kann. Also die kapitalistische Produktionsweise mit einer Pluralität von Gesellschaften, in denen sie herrscht, die einen Anfang in der Zeit und hoffentlich auch ein Ende in der Zeit hat. Ähnlich problematisch die Idee einer Gesellschaftswissenschaft, die gedacht war als allgemeine Theorie der Gesellschaft oder allgemeine Wissenschaft von der Gesellschaft, die gewissermaßen in der Lage sein sollte, die Gesellungsformen des Paläolithikums genauso zu erklären wie, sagen wir mal, die Sozialstruktur von Manhattan. Und dieses, denke ich, kann man inzwischen auch sagen, hat sich eben auch nicht einlösen lassen. Insofern hat diese Vorstellung einer Wissenschaft von der Geschichte, wobei Marx und Engels in der deutschen Ideologie ja noch gedacht haben, auch die Naturwissenschaft ließe sich da integrieren, oder einer Gesellschaftswissenschaft, oder wie Herbert Marcuse das in Vernunft und Revolution artikuliert hat, einer Gesellschaftstheorie, das lässt sich so nicht denken. In der wissenschaftlich-geschichtlichen Realität ist darüber hinaus zu betonen, dass diese Einteilung der Einzelwissenschaften, diese Gruppierung der Einzelwissenschaften unterschiedlich erfolgt ist, was dann durchaus auch inhaltliche Konsequenzen hat. In Deutschland hat sich das Binom von Geistes- und Staatswissenschaften der FEDMS herausgebildet. In Frankreich haben wir die Sciences Humaines, in den USA die Social Sciences und noch, das habe ich selber noch in Oxford gesehen, da gab es das Angebot als Oxford Tripos, also als Dreibein, Philosophie, Ökonomie und Politik zu studieren, womit man sich dann für Positionen im höheren Staatsdienst qualifizierte. Außenministerium, Innenministerium, you name it, die oberen Führungsetagen wurden mit solchen Leuten besetzt, die eben keine Eiswissenschaft studiert hatten, sondern diesen Grad für Oxford Charakter, Cambridge, was ähnliches, diesen charakteristische Kombination. Ich habe schon genannt, dem gegenüber standen dann in dieser ganzen Entwicklung, wie gesagt, das geht bis zu den Saint-Simonisten zurück, also wirklich bis in den sogenannten Frühsozialismus, die Herausbildung der Oppositionswissenschaften, Marxismus, Feminismus, Suburban Studies, wobei man hier statt Marxismus auch Kapitalismuskritik sagen könnte, weil vielleicht hier auch anarchistische Autoren mitzuzählen wären. Und die haben sich entwickelt, aber eben außerhalb der institutionalisierten Wissenschaft und sind eigentlich in aller Regel erst in den 1960er Jahren dann tatsächlich in den akademischen Raum vorgestoßen. Das macht es, glaube ich, heute notwendig, dass kritische Wissenschaft immer wieder sich in dieser Weise historisch ihre eigenen Grundlagen vergewissert und zugleich auf die Hilfestellung von radikaler Philosophie zurückgreift und umgekehrt radikale Philosophie sich dieses Komplexes der Umkämpftheit der Gesellschaftswissenschaften annimmt mit dem Ziel der Intervention. Nicht, um als radikale Philosophie jetzt hinzugehen und zu sagen, na prima, haben sie es verbaselt. Die ganzen Einzelwissenschaften haben es ja nicht hingekriegt. Jetzt annektieren wir das ganze Terrain wieder für die Philosophie. Das ist nicht der Sinn der Operation. Also Respekt vor der konkreten wissenschaftlichen Untersuchung, das Interesse tatsächlich von denen zu lernen, was da alles schon gemacht worden ist, und das ist reichhaltig und vielfältig und man kann da viel lernen, sollte schon dabei leitend sein. Aber eben auch, dass man sich überhaupt nicht beeindrucken lässt von dem, was an institutionellem Status und Prestigegehabe da mit manchen Positionen verbunden ist, sondern sie immer nüchtern darauf prüft, was sind sie dazu in der Lage, zu einem kritischen Begreifen der Verhältnisse in ihrer historischen Dynamik und Spezifik beizutragen. Also insofern hat hier radikale Philosophie, könnte man sagen, ein breites Feld, der, jetzt ein klassischer philosophischer Begriff, der Hebammenkunst gegenüber konkreter Wissenschaftskritik, die sie auch nicht selber alles leisten kann. Diese Umkämpftheit der Wissenschaften in ethischen Deliberationen hat eben dieses Problem als zweites, dass die Philosophie dann mit einer Reihe von konkreten Einzelwissenschaften konfrontiert ist, die sich institutionell von ihr abgelöst haben. Psychologie und Psychoanalyse treten in bestimmten Bereichen als die Nachfolger oder Statthalter philosophischer Ethik auf. Soziologie als mehr oder minder kritische Gesellschaftstheorie begreift menschliches Handeln unter dem Aspekt seiner Möglichkeiten und dadurch auch Ablösung der Ethik. In der Ökonomie in Gestalt der Cost-Benefit-Analysis findet dem Anspruch nach gewissermaßen die einzig senkrechte Schwundform der Ethik statt. Auch Geschichtsschreibung lässt sich, denke ich, ganz gut als Kampfplatz unterschiedlicher spontaner Philosophien analysieren, sodass Philosophie hier immer wieder angesprochen und beteiligt ist, sowohl in ihrer affirmativen Tätigkeit, was ich immer noch dem Mainstream der Philosophie an die Backe klebe, aber auch durchaus auch immer wieder in radikalen Formen philosophischer Kritik. Ja, damit komme ich eigentlich zur Frage, wie das nicht alles, was ich jetzt ausgeführt habe, auf die Realität bezieht. Ich habe das versucht, dadurch, dass ich eine Reihe von Fragen unterscheide, nochmal zu ehren. Die Frage, was wir sind und wer wir sind, lassen sich unterscheiden. Wo stehen wir, wo stehe ich und wohin von hier aus sind unvermeidlich elementare ethische Fragen. Was will ich wirklich, was wollen wir wirklich, sind ethische Grundfragen. Und die setzen voraus, dass wir sowohl in der Analyse der Weltlage als auch in der Analyse der eigenen Lage uns das, was wissenschaftlich aneignenbar ist, auch wirklich aneignen. Und dabei zu einem Verhältnis zwischen unseren nicht fixierten, sondern sich weiterentwickelten Identitäten und Interessen kommen, indem wir unsere eigenen Lebensprogramme als ethische Rahmenentwürfe kritisch diskutieren können. In der nächsten Vorlesung werde ich abschließend über Ethik als Zweig praktischer Philosophie reden, natürlich nochmal über Ethik und Politik, über reine und angewandte praktische Philosophie, über die Notwendigkeit einer Diagnose der Weltlage, und dann werde ich die Frage stellen, wie kann eine praktische Philosophie begründet werden, die wirklich praktisch ist, und wie kann insbesondere der praktische Nihilismus überwunden werden. Ja, vielen Dank.